für die Einladung, hier zu sein. Das ist richtig schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ich sage nur ganz kurz meinen Namen. Mein Name ist Marco Schiegan. Ich wohne mit meiner Familie in Marburg und habe bis letztes Jahr bei OMF Deutschland gearbeitet und bin jetzt im interkulturellen Training auf verschiedenen Ebenen tätig. Missionsgottesdienst. Also wir feiern einen Missionsgottesdienst heute. Und ich weiß nicht, ob ihr wegen des Missionsgottesdienstes gekommen seid oder trotz des Missionsgottesdienstes. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht denkt, oh, Mission, das ist was Spannendes, das hat was mit anderen Kulturen zu tun, mit anderem Essen, Leute, die sich anders verhalten. Wir hören davon, was Gott im Ausland tut, das ist irgendwie viel spannender als bei uns in Deutschland. Vielleicht kommt ihr so mit dieser Haltung. Vielleicht kommt ihr aber auch mit der Haltung, oh nee, nicht das schon wieder. Ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun und jetzt kommt da jemand und sagt, oder kommen Leute und sagen, du musst jetzt irgendwas tun für Gott. Und womöglich noch ins Ausland gehen, meinen Beruf verlassen oder sowas. Vielleicht geht ihr auch so in den Gottesdienst. Ich weiß es nicht. Ich selber kann beides nachvollziehen. Ich finde das mit anderen Kulturen immer sehr spannend. Ich habe früher mit internationalen Studenten viel gemacht, selber im Ausland gewesen. Wir haben einige Jahre in Asien als Familie gelebt. Das hat Spaß gemacht, das hat nicht immer Spaß gemacht. Aber ich finde das faszinierend, mit Menschen aus anderen Kulturen was zu tun zu haben. Ich kenne das aber auch, dass ich bei Missionen erstmal so ein bisschen auf Abwehrhaltung gehe und dass ich mich überwinden muss, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dass ich so ein bisschen denke, das ist jetzt was Gott von mir möchte, dass ich tue. Und da ein bisschen schlechtes Gewissen habe, man könnte ja immer noch mehr machen und ja, mit diesen zwei Gefühlen kann man, finde ich, an dieses Thema so rangehen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich gebe euch mal allen jetzt mal eine Minute, einmal ganz kurz Zeit. Sprecht mal mit Gott und sagt ihm einfach mal, das denke ich zu diesem Thema, zum Thema Mission. Sagt einmal, denkt einmal kurz darüber nach, was denkt ihr dazu? Okay, das wäre sehr interessant gewesen, einmal kurz Gott zu sein und zu hören, was ihr so gesagt und gedacht habt. Missionsgottesdienst, worüber kann man da predigen? Na klar, der Missionsauftrag. Der steht in verschiedenen Stellen in der Bibel. Der bekannteste ist in Matthäus 28. Ihr werdet das alle kennen. Geht hin in alle Welt. Darüber möchte ich predigen, aber auf eine andere, ein bisschen andere Art und Weise. Wir nehmen diesen Missionsauftrag, der mit Matthäus 28 steht, gucken wir uns gleich nochmal an, als Ausgangspunkt. Aber ich lese ihn nur einmal vor, werde dann darüber gar nicht mehr reden, sondern nur darüber was erzählen, was davor steht, was direkt davor steht, was weiter vor passiert. Und wir werden uns danach noch angucken, was danach kommt, bis heute. Also ein bisschen dieser Missionsauftrag im Kern, aber doch nicht um den Missionsauftrag. Ich habe das deshalb mal genannt, alles außer dem Missionsauftrag. Wie lautet der Missionsauftrag oder der sogenannte Missionsauftrag? Wie lautet der Missionsauftrag? Den eigentlichen Missionsauftrag lese ich uns mal vor, der ist dann jetzt hier in Gelb. Da steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wie gesagt, auf den Text will ich jetzt nicht eingehen, sondern wir gucken uns das mal an, was steht denn, was sagt Jesus direkt davor und danach? Wisst ihr das noch? Wisst ihr bestimmt, habt ihr vielleicht gelesen, wisst ihr? Also, direkt davor und danach steht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, steht direkt davor, und danach, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also es ist zeitlich gemeint, bis zur Vollendung des Zeitalters, also bis zu dem Zeitpunkt, bei dem Jesus wiederkommen wird. Also es geht beim Missionsauftrag schon darum, dass die Jünger etwas machen sollen, er sagt ihnen was, aber das ist eingerahmt von Jesus, dass Jesus der Ausgangspunkt ist. Er sagt, er hat alle Macht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und es ist vielleicht schwierig, das zu tun, was er möchte, aber Jesus hat alle Macht. Und auch heute noch, auch unabhängig vom Missionsauftrag, wir können uns in der Welt umgucken, Es gibt autoritäre Herrscher, es gibt Kriege, es passiert in meinem Leben viel Leid. Das sehen wir, aber Jesus hat alle Macht. Er hat mehr Macht als alle Herrscher auf der Welt. Vielleicht ist meine persönliche Situation ganz schwierig. Jesus hat alle Macht. Und Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, er ist jeden Tag bei ihnen. Sie gehen äußerlich zwar alleine, aber Jesus geht mit. Und wohin sie auch gehen, Jesus geht mit. Und das finde ich sehr beruhigend, dass das nicht von uns, das nicht das Primäre ist, was wir machen, sondern dass Jesus da ist. Und vielleicht ist es ein bisschen so ähnlich, wenn ich meinen Kindern sagen würde, also wir haben Teenager-Kinder, wenn ich denen sagen würde, ich möchte gerne ab Sommer sollt ihr in den USA studieren. Nicht studieren, also zur Schule gehen. Dann würden die erst denken, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist so weit weg und wie soll das denn gehen? Ja, und dann würde ich sagen, ja, wir gehen als Familie dorthin. Und wir werden dort zusammen leben und ich bin einfach, oder wir als Familie, als Eltern sind mit bei euch. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich, dass wir uns daran erinnern müssen, hey, wir gehen ja nicht alleine, sondern Jesus geht mit. Also, Jesus hat alle Macht und er geht mit. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter vor. Also das ist, was Jesus vor diesem Missionsauftrag sagt. Was passiert denn, bevor Jesus zu ihnen spricht? Ich weiß nicht, ob ihr es eben gelesen habt oder ob ihr das sowieso wusstet. Da steht, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Also da kommen die Jünger, sie sehen den Jesus, der auferstanden ist. Und zwei Reaktionen werden hier beschrieben. Das eine ist, sie warfen sich vor ihm nieder und einige zweifelten. Das erste ist, sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist ganz erstaunlich, das haben sie sonst nicht gemacht. Die sind jahrelang mit ihm umhergewandert, sie haben mit ihm geredet, sie haben gegessen, sie haben ihm zugehört, sie haben ihn respektiert, bewundert, waren erstaunt, was er gemacht hat. Und hier sehen sie Jesus das erste Mal, nachdem er auferstanden ist, oder zumindest, ja, und fallen vor ihm nieder, sind voller Ehrfurcht. Sie sehen, da ist kein normaler Mensch, da steckt Gott dahinter. Jesus ist wirklich Gott und Gott hat die Macht über den Tod. Das heißt, sie fallen vor Jesus nieder, weil sie merken, Jesus ist Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dass ihr Jesus so als Gott begegnet seid. Dass ihr merkt, Jesus ist jemand, der über mir steht, der Gott ist. Vielleicht erfahren wir eine Gebetserhörung, wo wir merken, boah, da passiert wirklich was, Gott ist lebendig. Vielleicht gucken wir uns die Natur an und sehen, die hat Gott gemacht. Der hat Worte gesprochen und dann entsteht diese Natur, entstehen Bäume und alles Mögliche. Und Gott, da kann man in Staunen geraten und merken, Gott ist anbetungswürdig. Sie warfen sich vor ihm nieder, ist die erste Reaktion. Und dann die zweite Reaktion ist, einige hatten noch Zweifel. Steht jetzt leider nicht genauer, was da ist, woran sie genau zweifelten, aber das finde ich schon erstaunlich. Sie hatten Zweifel. Sie haben so viel mit Jesus erlebt, dass er Wunder getan hat, dass er Dinge tut, wovon alle Menschen total begeistert sind, dass er sogar von den Toten auferstanden ist. Sie haben ihn gesehen, haben gesehen, dass er gekreuzigt wurde und sehen jetzt, dass er lebendig geworden ist. Fallen anbetend vor ihm nieder und dann steht er und einige zweifelten. Das finde ich erstmal erstaunlich und auch ein bisschen beruhigend. Die Jünger, die Jesus mit eigenen Augen gesehen haben, von ihm gehört haben, die sehen, dass er lebendig ist, die haben gezweifelt. Und ich denke, auch wir dürfen heute Zweifel haben. Wir können uns vielleicht fragen, stimmt das alles? Kann das so stimmen mit Gott? Was ist mit dem ganzen Leid? Warum antwortet Gott scheinbar nicht auf meine Gebete? Und so weiter. Die entscheidende Frage, glaube ich, bei Zweifel ist, was wir damit machen. Wenn wir Fragen haben, in zwei Liedern, das war nicht so abgesprochen, in zwei Liedern tauchte Zweifeln auf, die wir vorhin gesungen haben. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, was mache ich mit meinen Zweifeln? Gebe ich sie... Wenn ich sie habe, darf ich sie ja erstmal, ist glaube ich für mich ganz wichtig, sie zuzulassen und zu sagen, ja, ich stelle mir Fragen, wie das alles zusammenpasst. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich das vielleicht einem Freund sage, dass ich den Fragen nachgehe. und sie nicht unter den Tisch wische, sondern mich ihnen stelle. Interessant ist ja hier auch, da steht einige, aber zweifelten. Interessant ist noch die Reaktion da stand einige hatten Zweifel. Das waren ja wahrscheinlich 11 Jünger, die da hingegangen sind, und einige hatten Zweifel. Das heißt, 3 von 11, das sind 27%, das heißt ungefähr ein Viertel von denen hatten Zweifel. Und interessant ist jetzt, was Jesus gemacht hat. Jesus hat nämlich nicht gesagt, okay, ihr, die ihr jetzt Zweifel habt, er wusste es ja, dass sie Zweifel haben, ihr geht jetzt nochmal auf die Bibelschule oder ihr kriegt ein paar Seelsorgegespräch oder irgendwas anderes mit euch. Ihr müsst erstmal nochmal was anderes machen. Nee, auch denen gibt er, diesen Missionsauftrag, zu denen, die Zweifel hatten. Ich habe eine Predigt von Hans-Peter Reuer gehört und zum Thema Zweifel. Und er hat eine interessante Frage gestellt: Kann man denn predigen oder von Jesus weitersagen, wenn man Zweifel hat? Wenn ich selber nicht so ganz mit allem klarkomme? Und er sagt, ja, auf jeden Fall. Wenn ich nämlich von Jesus weitersage, dann werden die ja nicht anfangen zu glauben, weil ich so einen tollen, großen Glauben habe, weil ich so toll bin, sondern weil Gott etwas an ihnen tut. Das, was ich sage, was ich lebe, dadurch kann Gott wirken. Und das ist nicht das alles Entscheidende, dass ich das alles vollständig begriffen habe und so hundertprozentig dahinter stehe. Ich kann auch, wenn mein Glaube klein ist, kann ich auch was weitersagen. Und darf mich nicht so zurückziehen und sagen, oh nee, das ist irgendwie, ich bin nicht so ein christlicher Superheld. Für mich ist das nichts. Das heißt, ich kann auch meinen Freunden und Nachbarn weitersagen, wenn ich selber Fragen habe und nicht alles verstehe. Einige aber zweifelten. Was passiert davor? Davor ist noch ein Satz. Im Vers 16 steht, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Also, die Jünger wussten, dass dies ein besonderer Moment werden würde. Ein ganz besonderer Moment. Die hatten ja ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt. Dann ist Jesus gestorben. Damit konnten sie dann nicht so wirklich viel mit anfassen. Und dann haben sie gehört, dass Jesus wieder auferstanden ist und Jesus hat hat gesagt, kommt jetzt hierher. Und damit kommen sie voller Erwartung hin, um auf die letzten Worte von Jesus zu hören. Das heißt, was wir hier hören, sind so die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, was ja immer was sehr, sehr Besonderes ist. Gehen wir noch weiter zurück. Die Frage, und davor, was ist davor passiert? Jesus ist ja einige Jahre öffentlich aufgetreten, hat Wunder getan, manche der Juden haben ihm geglaubt, von anderen wurde er angefeindet. Die Jünger haben ganz viel mit ihm durchgemacht, sie haben Wunder erlebt, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist danach und so weiter. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen, was noch weiter davor steht und was auch mit Mission zusammenhängt. Und da finde ich einen Bibelvers, den finde ich sehr, sehr bemerkenswert, der sehr, sehr, für mich sehr beschreibt, wie Gott, oder ein Aspekt von Gottes Wesen sehr stark beschreibt. Und zwar Jeremia 65, Vers 2, da steht, ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk. Das können wir uns dazu mal so vorstellen, dass Gott, der streckt seine Hand aus nach dem Volk Israel. Und er macht nicht so oder sowas, sondern das ist so ein Entgegenkommen, eine Hand, die dem Volk entgegenkommt. Er streckt dem Volk die Hand entgegen. Und das Volk Israel, ja, Gott hat sich ja das Volk Israel erwählt und die haben mal das befolgt, was er wollte und haben es mal nicht gemacht. Die haben mal nach seinem Willen gelebt und mal überhaupt nicht, waren völlig ungehorsam. Aber hier in diesem Vers ist beschrieben, ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk. Und das finde ich für das Thema Mission ganz wesentlich. Es geht von Gott aus. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen, mit dem Volk Israel. Aber auch heute möchte uns suchen, möchte alle Menschen, zu allen Menschen Kontakt haben. Gott ist der Handel. Mission geht von Gott aus. Und er gebraucht dafür andere Menschen, aber Mission geht immer von Gott aus. Und noch einen letzten Schritt zurück gehen wir, und zwar ganz zurück auf die Erschaffung des Menschen. Gott hat den Menschen erschaffen, er wollte ein Gegenüber haben, er hat dich und mich gewollt. Und wir kennen das alle und wir wissen, dass der Mensch sich dagegen aufgelehnt hat, seinen eigenen Willen gemacht hat. Gott hat sie aus dem Paradies vertrieben und dann war der Mensch getrennt von Gott. Und was waren die ersten Worte von Gott, die er zu den Menschen gesagt hat? Er hat nicht gesagt, du Sünder, oder jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder vielleicht noch schlimmer, schweigen, wie wir das vielleicht kennen, wenn wir einen Streit haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass wir uns zurückziehen. Nein. All das sagt Gott nicht, sondern seine Worte sind, wo bist du? Wo bist du? Gott fragt nach den Menschen, er ist auf der Suche nach den Menschen. Wo bist du? Ja, so viel zu dem, was vor diesem Missionsauftrag steht. Also wir haben uns die Jünger angeguckt, die zum einen niederfallen vor Jesus, weil sie merken, das ist Gott. Zum anderen hatten sie aber auch Zweifel. Dann ist da die ausgestreckte Hand Gottes. Und ja, wir haben gesehen, dass Gott immer schon auf der Suche nach dem Menschen ist. Was kommt danach? Also, Jesus hat seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben. Führen die Jünger den Auftrag aus? Was kommt danach? Was passiert danach? Haben die Jünger das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat? Nee, erstmal noch nicht. Wir können lesen, dass in der Apostelgeschichte steht, dass Jesus ihnen dann erstmal gesagt hat, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie den Heiligen Geist bekommen. Und dann sollen sie seine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an den letzten Winkel der Erde. Dann verschwindet Jesus, ist er im Himmel wieder. Und sie gehen dann zurück in ihre Räume und beten ununterbrochen. Dann bekommen sie den Heiligen Geist und sie bleiben aber noch in Jerusalem. Sie führen den Auftrag erstmal noch gar nicht aus. Sie bleiben erstmal da, wo sie es gewohnt sind. Dann kommt Saulus ins Spiel. Der begegnet Jesus, nachdem er vorher die Christen verfolgt hat. Und bevor er selber Christ wird, setzt die Verfolgung ein. Er verfolgt die Christen. Und dadurch werden sie ausgestreut, verstreut in andere Städte. Die brauchten erstmal so einen Tritt, dass sie Jerusalem verlassen haben, was sie ja eigentlich sollten. Das heißt, sie werden erstmal gezwungen, woanders hinzugehen. Genau, und dann kommt Paulus ins Spiel. Saulus wird zum Paulus. Er bekommt dann den Auftrag, dass er nicht nur den Juden von Jesus erzählt, sondern auch anderen Völkern. Und dann breitet sich die Botschaft ganz, ganz weit, weit aus. Und wir gucken uns das mal im Zeitraffer an, von Jesus, von Paulus, bis heute. Wie sieht denn aus, die Verbreitung der Christen? Wo hat sich die Botschaft und das veränderte Leben von Christen ausgebreitet? Wir gucken ein Video, das ist 2 Minuten lang ungefähr. Also es beginnt da in dem heutigen Israel und breitet sich dann in Europa aus. Links unten sieht man die Jahreszahlen, also AD nach Christus. Und hier seht ihr, ich finde das faszinierend dabei, dass sich immer einzelne Menschen aufgemacht haben, ihre Komfortzone verlassen haben und sich haben senden lassen von Jesus in andere Gebiete. Jetzt sind wir schon im 15. Jahrhundert. Und genau, das ist so ein ganz kurzer Zeitraffer, wo es Christen gibt, wo sich das Evangelium ausgebreitet hat. Und überall, über jetzt ja 2000 Jahre, überall standen Menschen dahinter. Einzelne Menschen, die sich haben senden lassen, andere, die gebetet haben, die sie unterstützt haben. Das finde ich sehr faszinierend. Manche davon kennen wir mit Namen, also wie bei OMF ist der Hudson Taylor sehr, sehr bekannt. Aber es sind Tausende, Zehntausende, von denen niemand mehr weiß, die sich einfach damit haben hineinlegen lassen. Wo befinden wir uns heute? Wie sieht das heute aus mit dem Zustand? Vielleicht seid ihr erstaunt, wenn ich jetzt den Satz sage, dass wir in einem oder dass wir im letzten Jahrhundert ein weltweit rasantes Wachstum des Christentums beobachten konnten. Dass wir jetzt im Zeitalter leben, wo sich das Christentum sehr, sehr stark ausbreitet. 1910, also vor ungefähr 100 Jahren, gab es 6 Millionen Menschen, die wir als evangelikal bezeichnen würden. 1910 waren es so 6 Millionen. Und 100 Jahre später sind es vielleicht 320 Millionen. Also von 6 Millionen auf 1910 auf heute ungefähr 320 Millionen Evangelikale. Davon bekommen wir in Europa ziemlich wenig mit. Also wenn wir nur auf Deutschland, auf Europa gucken, merken wir davon wenig. Hier geht der Einfluss des Christentums einfach ganz stark zurück. Wenn wir aber weiter hinaus gucken, in andere Regionen, in andere Länder, dann merken wir, dass in China, Indien, Nigeria, Brasilien zum Beispiel, dass da die Zahl der Christen ganz, ganz stark wächst. Allein in China gibt es zwischen 70 und 100 Millionen Christen, mehr als Deutschland Einwohner hat. Oder in Nordindien sind in den letzten 30 Jahren 4.000 Kirchen entstanden. Lindsay Brown, der war früher Generalsekretär von IFIS, also der internationalen SMD, der ist Historiker und Theologe, der hat gesagt, was am Ende des letzten Jahrhunderts passiert ist, so zwischen 1989 und 1999, ist das bemerkenswerteste Zeit in der Kirchengeschichte seit der Zeit des Neuen Testaments. Was wir gerade erleben oder gerade erlebt haben, ist sehr, sehr besonders in der gesamten Kirchengeschichte. 1909, und das hat ein wichtiger Teil hat in Deutschland begonnen, dass die Mauer gefallen ist, dass sich dadurch die kommunistischen Länder geöffnet haben und dass da viel passiert ist im ehemaligen Ostblock. Da sind ganz viele, viele Gemeinden entstanden. Auch bei den Missionaren ist das so, hat sich sehr stark verändert. Früher waren die meisten Missionare aus westlichen Ländern. Heute kommen 2/3 aller Missionare aus der Majority World oder im globalen Süden. Das heißt, auch wenn wir in Deutschland gar nicht so viel mitbekommen, passiert sehr, sehr viel auf der Welt. Ist der Auftrag von Jesus erfüllt? Also, das hat angefangen mit 12 und dann werden es wohl mehr einfachen Leuten mit vielen Fehlern. Und heute gibt es, ich nenne es eine andere Zahl, 2 Milliarden Christen. Und das wären jetzt so Christen, also in Deutschland würde man sagen, 50% der Menschen sind Christen. Ist immer die Frage, was ist ein Christ? Aber wenn man nur die Zahlen nimmt, 2 Milliarden nur Christen, wenn man nach der Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit nimmt, und es gibt ungefähr 8 Milliarden Menschen insgesamt. Das heißt, es gibt noch einen großen Teil der Menschen, die einfach keine Christen sind. Und es gibt vielleicht 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Also 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und dazu auch noch eine kleine Grafik. Das ist eine Grafik über Volksgruppen. Also es gibt nach einer Statistik ungefähr 17.000 Volksgruppen der Welt, 17.000 Volksgruppen, und davon sind weltweit ungefähr knapp 7.000 unerreicht. Das heißt, es gibt es viele Menschen, die in ihrer Kultur, in ihrer Sprache ganz wenig Christen haben, für die es ganz schwierig ist, was von Jesus kennenzulernen. Und hier ist mal so eine Karte, die roten Punkte sind unerreichte Völker, die Orangen sind weniger erreichte, die sieht man hier fast gar nicht. Aber das sind so die Gegenden, wo es ganz viele unerreichte Völker gibt. Also Menschen, die ganz schwer die Chance haben, was von Jesus zu hören. Was ist dann unser Auftrag heute? Ich denke, es ist weiter nötig, dass Menschen gehen, dass Menschen bereit sind, sich von Gott senden zu lassen. Das ändert sich auch gerade ganz schön viel in der Welt. Also früher war dieses Modell, und das gibt es heute auch noch, und das ist weiterhin gut, dass sich Menschen sagen, ich fühle mich berufen, dass eine Gemeinde jemand sendet, der geht dann auf eine Bibelschule, bereitet sich vor und geht dann ins Ausland, wird von der Gemeinde finanziert. Das hat sich weltweit schon sehr stark geändert. Es gibt viele, gerade zum Beispiel Filipinos oder Leute aus anderen Völkern, die können eine Gemeinde das nicht bezahlen, dass jemand irgendwo ins Ausland geht, aber die gehen, sind in ihrem Beruf im Ausland und sind da Zeuge für Jesus. Die sind dann in ihrem Arbeitsumfeld, sind sie Missionare. Das ist ein, ja, das wird sich weltweit auch noch stark verändern. Das ist auch dieses Thema von dem Studientag, der in 4 Wochen oder sowas in Karlsruhe ist. Wie kann ich mit meinem Beruf, auch in dem Beruf, in dem ich schon bin, wie kann ich da Zeuge für Jesus sein? Auch für hier in Deutschland. Wie kann ich das, wie kann ich den Missionsauftrag leben, ohne so ein vollzeitlicher Missionar zu sein? Und ihr habt das schon vorhin kurz gesehen, bei OMF gibt es so 6 Ways, ist das genannt. Und das kommt, ist jetzt auch so zum Abschluss der Predigt. 6 Ways. Also der Gedanke, es ist nicht nur, dass man geht ins Ausland, seinen Beruf verlässt und dann ins Ausland geht. Das bedeutet nicht nur, den Missionsauftrag zu erfüllen oder nachzukommen, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Das erste wäre, dass ich mich informiere, dass ich gucke, ich habe irgendwie Interesse für ein bestimmtes Land vielleicht oder irgendwas anderes, dass ich da einfach mir mehr drüber lese, dass ich mir eine Predigt anhöre oder was anderes, dass diese Glühbirne. Das zweite ist beten, dass ich bete für einzelne Missionare, für Volksgruppen, dafür, dass dass Jesus Leute sendet, dass ich dafür beten kann. Das nächste ist go, also gehen, selber gehen, vielleicht in meinem Beruf. Das nächste ist senden, dass ich als Gemeinde sende, dass ich Missionare unterstütze, dass ich immer eine Postkarte schreibe oder ähnliches. Dann welcome, willkommen heißen. Also es leben in Deutschland so viele Menschen aus anderen Kulturen, dass ich da einfach meine Tür öffne und offen bin, für gastfreundlich bin und da Jesu Liebe weitergebe. Oder das Letzte, das ist, die Flamme, das steht für Feuer entfachen, andere mobilisieren, andere ermutigen, selber Blick über die Kulturgrenze hinaus oder für Menschen, die Jesus einfach nicht kennen, diesen Blick zu eröffnen. Wenn euch das so geht, dass ihr Mission so irgendwie interessant findet, geht nicht davon aus, dass es allen so geht, sondern ihr könnt auch ein Auftrag sein, andere zu ermutigen, da sich dran zu beteiligen. Um es zusammenzufassen, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir etwas tun, dass wir etwas machen, sondern es geht von Gott aus. Gott ist auf der Suche nach den Menschen, er streckt seine Hand aus und vielleicht sind wir diese Hand, die Menschen auf Jesus aufmerksam machen, die Zeuge sind für Gott. Und so, dass andere Menschen was von ihm erfahren können. Und ich ende mit einem Zitat von Hudson Taylor. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Amen.